Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Welch eine Verschwendung. Verpackungen werden meist einmal benutzt und dann weggeworfen. Viel zu oft auf den Müll und viel zu selten ins Recycling. Darüber, wie es läuft und wie es besser laufen könnte, spreche ich gleich mit Gerhard Kotschig, Verpackungsexperte beim Umweltbundesamt. Anschließend geht es um den Abbau von Lithium in Lateinamerika und um 25 Jahre Gentechnik in Lebensmitteln. Mit der Anti-Matsch-Tomate fing es an. Doppelte Provisionen für die Riester-Rente sind ein weiteres Thema heute und die Sendung endet wie gewohnt mit dem Verbrauchertipp und dort erfahren Sie, wie ratsam die Geldanlage in Kryptowährungen ist. Das Zeitalter der Plastiktüte geht zu Ende, doch das heißt nicht, dass es weniger Verpackungsmüll gibt. Im Jahr 2017 gab es insgesamt 18,7 Millionen Tonnen Verpackungsabfall. Das sind fast 4% mehr als im Jahr zuvor oder 226 Kilo pro Kopf der Bevölkerung. Die Hälfte davon entfällt auf Endverbraucher, der Rest auf Handel und Industrie. Warum wird immer mehr verpackt und wie lässt sich der Trend umkehren? Diese Frage bespreche ich jetzt mit Gerhard Kotschig. Er ist beim Umweltbundesamt zuständig für den Bereich Produktverantwortung. Guten Tag, Herr Kotschig.
Guten Tag.
Herr Kotschig, woher kommen die zusätzlichen Verpackungen?
Also zum einen wirkt sich natürlich ein Wirtschaftswachstum immer auf den Verpackungsverbrauch aus. Aber gerade bei den privaten Endverbrauchern sehen wir auch Trends wie den Trend zu kleineren Haushaltsgrößen, Ein-Personen-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte und der Trend zu der älter werdenden Gesellschaft, Seniorenhaushalte nehmen zu. Beide Gruppen verwenden häufiger kleinere Lebensmittelverpackungen, also kleinere Verpackungseinheiten. Und die führen wiederum zu einem Anstieg der Verpackungsmengen. Wenn man sich den gelben Sack oder die gelbe Tonne ansieht, dann ist da ganz viel Lebensmittel und Nahrungsmittel und Getränkeverpackungen drin. Es gibt noch weitere Trends, die da natürlich mit reinspielen. Es ist der Zubereitungsgrad der Lebensmittel nimmt zu und auch da wird dann stärker verpackt. Es gibt den Trend zu To-Go-Konsum von Essen und Trinken, zum Beispiel Coffee-to-go in Einwegbechern. Aber auch solche Sachen wie die Zunahme des Online-Handels führt natürlich zu einem mehr an Verpackungen, weil man ja noch einen Karton zusätzlich hat, den Versandkarton. Mhm.
Papier und Glas werden ja großenteils recycelt. Das klappt nach Ihren Angaben recht gut. Aber beim Kunststoff gibt es Probleme. Warum ist das Recycling da so schwierig?
Ja, Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Es schaut aus wie ein Kunststoff, aber es ist häufig ein Verbund verschiedener Kunststoffe, damit die Funktion erfüllt werden kann der Verpackung. Zum Beispiel bei Lebensmitteln braucht man teilweise eine Barriereschicht drin. Und wenn da mehrere Kunststoffe miteinander zusammengefügt sind, dann können die manchmal nicht miteinander hochwertig recycelt werden. Das ist ein Grund. Aber auch andere Effekte spielen da rein. Manche Hersteller färben ihre Verpackungen schwarz mit Rußfarben. Und dann können die Sortieranlagen nicht mehr erkennen, aus was für einem Kunststoff das Produkt entsteht. Und solche Kunststoffe können dann auch nicht recycelt werden.
Könnte man
Kunststoffart muss erstmal sichergestellt werden können in der Sortieranlage.
Könnte man das durch Vorgaben für die Sortenreinheit und für die Vorgaben, welche Sorten verwendet werden, eventuell verbessern?
Verbote von einzelnen Materialien lassen sich kaum rechtlich umsetzen, denn es gibt eine europäische Verpackungsrichtlinie. Der Binnenhandel in Europa soll möglich sein und da kann nicht ein Mitgliedstaat irgendwelche Kunststoffe oder so verbieten. Wenn, dann müsste das auf der europäischen Ebene geschehen. Wir haben in Deutschland allerdings jetzt einen Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit mit der zentralen Stelle Verpackungsregister erstellt. Und das ist sowas wie ein Leitfaden, kann man den auch verwenden, auf was man achten muss, damit ein Recycling stattfinden kann.
Das heißt, das neue Verpackungsrecht, das jetzt in Kraft ist, das bringt durchaus Fortschritte. Erwarten Sie denn, dass der Trend sich dann umkehrt?
Wir sehen auf jeden Fall Fortschritte hinsichtlich der Recyclingfähigkeit. Viele Handelshäuser und Hersteller achten stärker als vorher auf die Recyclingfähigkeit und wissen jetzt auch, auf was sie achten sollen. Ob wir zu geringeren Mengen kommen, das ist fraglich. Da wird das Verpackungsgesetz hat dann noch keinen Hebel. Da müssen wir alle auch aktiv werden zur Verpackungsvermeidung. Die kann man schwer rechtlich vorschreiben.
Viel Müll landet ja auch in Asien. Freuen Sie sich eigentlich darüber, dass immer mehr asiatische Länder das nicht mehr wollen?
Ich finde es gut, wenn Müll und Abfälle nur dorthin gelangen, wo sie auch recycelt werden können. Also da, wo sie die Umwelt belasten, da sollten sie nicht hingehen. Es gab jetzt in diesem Jahr ein Zusatzprotokoll zum Basler Übereinkommen, das Kunststoffexporte in solche Länder verringern soll, die damit nicht umgehen können. Insgesamt bei den dualen Systemen, bei den Verpackungen, die so im gelben Sack oder in der gelben Tonne landet, sehen wir aber, dass kaum Mengen in solche Länder gehen. Es sind 99,5% der Verpackungen werden innerhalb von Europa recycelt. Davon der allergrößte Teil in Deutschland selber, aus dem deutschen dualen System. Natürlich gibt es aber auch Mengen, die nicht so gut überprüft sind, wo es keine Mengenstromnachweise gibt. Wie gesagt, die dualen Systeme müssen ihre Verwertung nachweisen über Mengenstromnachweise. Über andere Schienen, zum Beispiel über das Gewerbe, kann es sein, dass da sind die Wege intransparenter.
Mhm. Gerhard Kotschick war das vom Umweltbundesamt über Verpackungsmüll und Wege aus der Müllflut. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Energiewende. Das Leichtmetall wird gebraucht für moderne Batterien, die wiederum dafür sorgen sollen, dass die Autos von morgen elektrisch fahren. Der Abbau geht wie bei so vielen Rohstoffen mit Belastungen für die Umwelt einher. Ein großer Teil des Lithiums, das bei uns verwendet wird, stammt aus Südamerika. Und auch dort hat der Abbau viele Kritiker. Anwohner befürchten verschmutztes Wasser und andere Schäden. Ivo Marufik über einen Rohstoff mit Schattenseiten.
Die weiße Ebene leuchtet grell im Sonnenlicht. Der Horizont verschwimmt im flimmernden Dunst und das Atmen fällt schwer. Auf 4000 Metern Seehöhe ist die Luft dünn. Wie zugefroren liegt die Salzpfanne von Salinas Grandes in einer Hochebene in den Anden im Norden von Argentinien. Doch der See wird nicht von Eis, sondern von einer dicken Salzkruste bedeckt. Der Ort gehört uns und er ist etwas Besonderes und er gehört sogar zu den 7 Naturwundern Argentiniens, sagt Eloy Quispe, Präsident einer indigenen Dorfgemeinschaft, die am Rand des Salzsees lebt. Lange hat sich niemand für diesen kargen Winkel des Andenhochlands interessiert, doch das hat sich geändert. Die Salzpfannen der Anden in Chile, in Argentinien und in Bolivien sind die größten Lithiumlagerstätten der Welt. Und Quispe fürchtet, dass auch in Salinas Grandes bald Bergbauunternehmen auftauchen. Und wir sind hier gegen Lithiumgewinnung. Diese Natur hat uns Gott geschenkt und unsere Vorfahren haben sie uns hinterlassen, damit wir sie bewahren und der nächsten Generation weitergeben. Denn die Lithiumproduktion zerstört nicht nur die makellos weiße Salzebene, allzu oft bringt sie auch den Wasserhaushalt ganzer Regionen durcheinander. Um das Leichtmetall von anderen Salzen zu trennen, braucht man große Mengen Süßwasser. Dadurch dringt dann Salzwasser in die Süßwasserlagerstätten ein, das heißt die Brunnen versalzen. Die Brunnen, die die Indigenen brauchen, um ihre Lamas zu tränken und ihre kleinen Gemüsefelder zu bewässern. Das sieht man am Salzsee von Cauchari, 120 Kilometer westlich von hier. Dort arbeiten schon Bergbaufirmen und deswegen ist der Grundwasserspiegel gesunken. Und deswegen haben sich die indigenen Gemeinschaften in Salinas Grandes geschworen, keinen Lithiumabbau an ihrem Salzsee zuzulassen. Der größte Salzsee der Welt liegt 400 Kilometer weiter nördlich, in Bolivien, der Salar de Uyuni. Er ist größer als ganz Niederbayern und hier wird längst Lithium abgebaut. Chinesische und kanadische Firmen pumpen die Sohle unter der Salzkruste ab und gewinnen daraus den begehrten Rohstoff für Batterien. Hier gibt es kaum Widerstand dagegen. Das Lithium aus dem Salar de Uyuni bedeutet Hoffnung auf Entwicklung für die Provinz Potosí, sagt Marco Pumari, der Präsident des Bürgerkomitees von Potosí. Aber trotzdem gibt es auch hier Streit. Kurz vor den Wahlen in Bolivien hatte Pumari einen Streik ausgerufen und ist selbst in Hungerstreik getreten. Wir protestieren seit einem halben Jahr mit Streiks und Kundgebungen und mit Briefen und Anfragen, aber die Regierung von Evo Morales hat uns nie angehört. Eigentlich sollte hier in Zukunft eine deutsche Firma Lithium abbauen, Die ACI Systems aus der Nähe von Rottweil ist an einem Joint Venture beteiligt und die Firma sagt, dank neuer Methoden müsse sie viel weniger in die Umwelt und in den Wasserhaushalt der Region eingreifen. Doch wenige Tage vor seinem Rücktritt hat Ex-Präsident Evo Morales das Gemeinschaftsunternehmen per Federstrich wieder aufgelöst. Wie es weitergeht, ist in den politischen Wirren Boliviens im Moment noch nicht abzusehen.
Über die Umweltfolgen des Lithiumabbaus war das ein Beitrag von Ivo Maruschik. Gentechnisch veränderte Lebensmittel haben einen schlechten Ruf und so will fast niemand bei uns Produkte kaufen, die als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden müssten. Die Gentechnik ist trotzdem sozusagen in aller Munde. Rinder und Schweine fressen genverändertes Soja. Auch manche Zusatzstoffe entstehen mit ihrer Hilfe, ohne dass das auf der Verpackung stehen muss. Ganz so neu ist die Gentechnik nicht mehr. Vor 25 Jahren kam eine Tomate auf den Markt, die dank genetischer Veränderung nicht mehr so schnell matschig wurde wie andere Sorten. Zum Jubiläum ein Beitrag von Julia Kastein.
Belinda Martineau erinnert sich noch gut an den Tag im Mai 1994, als die ersten genveränderten Tomaten mit dem klangvollen Namen Flavor Saver in ausgewählten US-Supermärkten zum ersten Mal verkauft wurden.
The local grocery store in Davis, California. Unser örtlicher Supermarkt in Kalifornien kam gar nicht hinterher. Sie haben die Tomate sogar rationiert. Man durfte pro Einkauf nur zwei haben. Und zu Weihnachten gab es in dem Jahr richtige Geschenkpackungen mit der Tomate.
Martineau hat schon 2001 ein Buch geschrieben über die Anti-Matsch-Tomate mit viel Insiderwissen. Die Wissenschaftlerin war an der Entwicklung beteiligt. Und sie ist bis heute gern gesehener Gast bei Veranstaltungen von Gentechnik-Kritikern, wie hier 2017.
We set the precedent.
Wir haben den Präzedenzfall geschaffen. Viele der Techniken, die wir entwickelt haben, sind bis heute die Vorlage für andere Firmen. Ich bin überrascht, wie wichtig diese Tomate immer noch ist für die Debatte über genveränderte Lebensmittel.
Die Anti-Matsch-Tomate sollte, der Name sagt es, länger halten, ohne an Aroma einzubüßen. Dafür veränderten die Wissenschaftler das Erbgut so, dass ein bestimmtes Enzym, das für das Weichwerden der reifen Tomate verantwortlich ist, nur in sehr geringen Mengen ausgeschüttet wurde. So konnte die Tomate am Strauch reifen, statt wie sonst üblich grün gepflückt und dann künstlich nachgereift zu werden. 10 Jahre und 25 Millionen Dollar investierte die kleine Biotechnologiefirma Calgene in die Entwicklung ihrer Flavor Saver. Für die Zulassung durch die mächtige Food and Drug Administration, kurz FDA, prüften die Wissenschaftler ihre Tomate immer wieder. Auch Ratten wurden damit gefüttert und das Ergebnis habe sie und ihre Kollegen geschockt, so Martineau.
4 out of 20 female rats had these little erosion.
4 von 20 weiblichen Ratten hatten danach diese Veränderung in ihrer Magenschleimhaut, solche Läsionen. Und wir waren alle ganz erschrocken.
Die Wissenschaftler wiederholten ihre Studie mit ähnlichen Ergebnissen. Sie veröffentlichten die Studie und sie gaben sie weiter an die FDA. Doch zu Martineaus Überraschung hatte die Behörde kein Problem damit, die Tomate trotzdem zuzulassen.
Sie haben nur gesagt, ach, wir verlangen gar keine Studien an Ratten. Wir werden sagen, dass solche Veränderungen mal vorkommen können. Ihr könnt mit der Tomate auf den Markt.
So begann der Siegeszug der genveränderten Lebensmittel. Mittlerweile werden sogenannte GMOs in fast 30 Ländern angebaut. In den USA stammt fast die gesamte Maisernte aus gentechnisch veränderten Pflanzen. Ähnlich ist es bei Soja. Motor der Entwicklung war der Monsanto-Konzern und dessen Vizechef Mike Frank erklärte kurz vor der Übernahme durch Bayer 2016, warum diese Entwicklung gut für die Welt gewesen sei.
Diese Technologie ist sehr erfolgreich. Sie hat den Landwirten geholfen, besser mit Schädlingen klarzukommen und sie hat für bessere Ernten und mehr Profit gesorgt.
Außer Tomaten gibt es längst genveränderte Kartoffeln, Äpfel, Zucchini, Zuckerrüben und Papaya. Allerdings, keines dieser genveränderten Lebensmittel wurde so gründlich untersucht wie die Anti-Matsch-Tomate. Die FDA checkt die Lebensmittel nur auf potenzielle Allergene. Martineau kritisiert das.
Eine Gesellschaft kann mit neuen Technologien doch nur klarkommen, wenn sie alle Informationen hat und weiß, was die Vorteile und was die Risiken sind, um das abzuwägen und dann vielleicht auch mal zu entscheiden, auf etwas zu verzichten.
Langfristig war die Flavor Saver ein Flop. Aber nicht, weil US-Verbraucher, anders als die Deutschen, ein grundsätzliches Problem mit GMO haben. Die Tomate matschte auch nicht so schnell. Aber schon die ursprüngliche Sorte, die Calgene dann genveränderte, hatte wenig Aroma. Und so schmeckte auch die Flavor Saver nicht besonders fruchtig und war trotzdem teuer. 1997 wurde die Anti-Matsch-Tomate wieder vom Markt genommen. Da gehörte Calgene schon dem Konzern Monsanto.
Über 25 Jahre Gentechnik in Lebensmitteln war das ein Beitrag von Julia Kastein. Und an dieser Stelle eine Meldung: Bei der Musterklage für fast eine 500.000 Dieselfahrer gegen Volkswagen sieht das Gericht Möglichkeiten zur Einigung. Er werde im weiteren Verfahrensverlauf Vergleichsgespräche anregen, kündigte der Vorsitzende Richter Michael Neef an. Mit dem zweiten Verhandlungstag wurde heute am Braunschweiger Oberlandesgericht das Musterverfahren über mögliche Schadensersatzansprüche von VW-Kunden fortgesetzt. Sowohl Volkswagen als auch der Verbraucherzentrale Bundesverband äußerten aber Zweifel an der Möglichkeit eines Vergleichs. Zu unserem nächsten Thema. Rund 16 Millionen Menschen haben einen Riester-Vertrag für die zusätzliche Altersvorsorge abgeschlossen, die meisten in Form einer Versicherung. Für diese Versicherungen werden Abschlussprovisionen fällig und hier sollten Verbraucher noch einmal genau hinschauen. Manche Anbieter haben die Provision nämlich doppelt kassiert, und zwar dann, wenn der Eigenbeitrag verändert wurde. Dieses Geld können Sparer sich jetzt zurückholen. Wer betroffen ist und wie das geht, Katja Scherer dazu.
Sparer, die die Riester-Rente in Form einer Rentenversicherung abgeschlossen haben, haben in den vergangenen Jahren unter Umständen zu hohe Abschlussgebühren bezahlt. Das hat die Verbraucherzentrale Hamburg festgestellt. Ein Problem, das über Jahre bestanden habe und nicht aufgefallen sei, sagt Verbraucherschützerin Sandra Klug.
Denn im Kleingedruckten steht eben, wie viel Abschluss- und Vertriebskosten man bezahlen muss beim Abschluss des Vertrages. Und es steht auch drin, wie viel man auf die Zulagen bezahlen muss. Aber es steht eben nicht drin, dass das jedes Mal wieder erhoben wird, wenn da eine Vertragsveränderung stattfindet.
Konkret geht es um Folgendes. Bei Sparern, die in einen Riester-Vertrag einzahlen, setzt sich der Sparbetrag aus einem Eigenbeitrag und staatlichen Zulagen zusammen. Bisher war es dabei so, dass manche Versicherer erneut Abschlusskosten berechnet haben, wenn sich die staatlichen Zulagen veränderten und Sparer als Reaktion darauf ihren Eigenbeitrag anpassten. Bekam also ein Sparer zum Beispiel keine Kinderzulage mehr und glich das durch einen höheren Eigenbeitrag aus, musste er dafür unter Umständen doppelte Abschlussgebühren bezahlen. Inzwischen sei klar, dass das nicht erlaubt sei, sagt Klug.
Also das Bundesministerium für Finanzen hat klargestellt, dass die Versicherungen so nicht vorgehen dürfen. Und die BaFin hat auch gerade veröffentlicht, dass die Versicherer diese zu viel einbehaltenen Kosten den Verträgen auch gutschreiben werden.
Die Verbraucherzentrale schätzt, dass Sparern durch diese sogenannten Doppelprovisionen in den vergangenen Jahren ein Schaden in dreistelliger Millionenhöhe entstanden ist. Peter Schwag vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GdV hält das für übertrieben.
Es handelt sich nach unserer Einschätzung um sehr, sehr seltene, besondere Fallkonstellationen, wo Kunden tatsächlich, wenn sie eine höhere Zulage bekommen, dann ihren Eigenbeitrag zurückführen.
Umstritten ist auch, wer nun alles sein Geld zurückfordern darf. Was zum Beispiel ist mit Riester-Sparern, die ihren Eigenbeitrag gesenkt und wieder erhöht haben, weil sie zeitweise arbeitslos oder in Teilzeitstellen waren? Dürfen auch sie nun doppelt gezahlte Abschlusskosten zurückfordern? Klar, meint die Verbraucherzentrale Hamburg. Nein, sagt Peter Schwag vom GdV.
Das ist eine ganz andere Fallkonstellation, die eigentlich auch mit dem hier nichts zu tun hat, weil hier geht es ja um die Frage Zulagen versus Eigenbeitrag.
Eine Ansicht, die auch die Finanzaufsicht BaFin vertritt. Werde der Eigenbeitrag zeitweise wegen Arbeitslosigkeit reduziert, seien zusätzliche Kosten je nach vertraglicher Vereinbarung nicht auszuschließen, heißt es dort. Durch das Rundschreiben der BaFin von Oktober ist aber auf jeden Fall auch klar, bei zulagenbedingten Doppelprovisionen können Verbraucher zu viel gezahlte Gebühren zurückfordern. Dazu müssen sie nur selbst aktiv werden, sagt Klug.
Also es ist eben so, dass die Versicherer so nicht vorgehen dürfen, aber dass es nur gut geschrieben wird, wenn der Verbraucher sich bei den Versicherungen meldet. Es wird also nicht automatisch gemacht.
Ihr Tipp? Verbraucher mit Riester-Rentenversicherungen sollten ihre Anbieter auffordern, zu prüfen, ob in der Vergangenheit doppelte Provisionen erhoben wurden und falls ja, eine Rückerstattung fordern. Einen entsprechenden Musterbrief finden Riester-Sparer auf der Internetseite der Hamburger Verbraucherzentrale.
Über zu hohe Abschlussgebühren bei der Riester-Rente war das ein Beitrag von Katja Scherer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Bitcoin ist nicht allein. Litecoin, Ripple oder Monero. Es gibt inzwischen eine Reihe von Kryptowährungen. Das sind Zahlungsmittel, die nicht von staatlichen Zentralbanken herausgegeben werden, sondern von anderen Marktteilnehmern. Der Internetkonzern Facebook plant die Herausgabe der Kryptowährung Libra. Und immer mehr Verbraucher fragen sich, ob es eine gute Idee sein kann, einen Teil des Ersparten in einer solchen Währung anzulegen. Wer so etwas überlegt, sollte sich gut informieren, denn Kursschwankungen sind nicht das einzige Problem. Der Verbrauchertipp von Detlef Karg.
Erspartes Geld in Zeiten dauernder Niedrigzinsen endlich gewinnbringend anlegen, das wollen viele Verbraucher. Aktien sind den meisten dabei weiterhin fremd und so verfallen immer wieder Anleger auf die eigentlich noch viel riskantere Anlageform der Kryptowährungen. Das machen sich wiederum dubiose Internetportale zunutze. Einen typischen Fall schildert Michael Härte, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.
Ein Herr von der schleswig-holsteinischen Westküste hat sein Haus verkauft und wollte Geld anlegen. Er traut den Banken nicht. Er ist im Fernsehen durch eine Sendung auf Bitcoins und auf die einfache Möglichkeit gebracht worden, Bitcoins zu kaufen. Also hat er sich an den Rechner gesetzt, hat letztlich ein bisschen in Suchmaschinen gesucht und ist dann auf ein Portal gestoßen, das ihm vermeintlich Bitcoins verkauft.
Was dann folgt, ist eine immer ähnliche Masche. Zunächst wird den Interessenten eine größere Summe Geld abverlangt als, so zitiert der Verbraucherschützer wörtlich, Vertrauensbeweis, dass sie auch hoch spekulieren könnten. 20.000 Euro hatte der Mann in unserem Fall dann eingezahlt. Erst dann durfte er für etliche 1.000 Euro endlich Bitcoins ordern. Das böse Erwachen kam erst, als er die vermeintlichen Gewinne einstreichen wollte, so Michael Härte.
Als er seinen Kontoauszug bekommen hat, sah auch alles super aus. Die Bitcoins waren darauf verzeichnet. Als er dann irgendwelche Telefonnummern gewählt, Faxe und Briefe in die Karibik geschickt hat, um irgendwie in Kontakt mit denen zu treten, meldete sich keiner.
Über 200 solcher Fälle sind derzeit bundesweit bekannt. Dabei hätte spätestens die Adresse in der Karibik die Alarmglocken klingeln lassen müssen, mahnt Kerstin Altendorf. Sie ist Sprecherin des Bankenverbands in Berlin.
Wenn Sie heutzutage eine Geldanlage machen, zum Beispiel in Wertpapiere, haben Sie mittlerweile vielfältige Informationen, die Ihnen auch gesetzlich vorgeschrieben zur Verfügung gestellt werden, wie Wertpapierprospekte. Diese haben durchaus auch einen Zeithorizont und eine Renditeentwicklung der letzten Jahre. Das alles gibt es für Kryptowährungen in der Form nicht.
Ein Grund, warum deutsche Banken keine Anlage in Kryptowährungen anbieten. Auch gibt es hierzulande keine von unabhängiger Seite, wie etwa der Stiftung Warentest, empfohlene Handelsplattform. Die Welt von Bitcoin und Co. erschließe sich den meisten Verbrauchern gar nicht, so die Sprecherin des Bankenverbands.
Eine Anlage in Kryptowährungen ist nur was für Leute, die sich wirklich damit auskennen. Fachleute mit einem hohen technischen Verständnis. Man braucht auch tatsächlich Fachwissen, das nicht so einfach zu bekommen ist.
Der Sparer, den Michael Härte beraten hatte und dem er letztlich nicht helfen konnte, hat sein Geld verloren. Er habe einfach nicht damit gerechnet, betrogen zu werden, so der Verbraucherschützer.
Das Grundproblem bei den Kryptowährungen ist gar nicht mal, dass wir starke Kursschwankungen haben. Das Grundproblem ist momentan, dass man noch nicht mal sicher sein kann, überhaupt für sein Geld Anteile an einer Kryptowährung zu erhalten.
Der Verbrauchertipp von Detlef Karg, Umwelt und Verbraucher, geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon. Und darin geht es unter anderem um den Ausbau des Mobilfunks in Deutschland.